war mal eine absolut professionelle Klappe von Toe Nizzle.
Ja, die ich nicht gehört habe, egal.
Weil dein Equipment, das kann nicht sein, die war so schön laut egal, und die war eigentlich perfekt. Und nobody knows, warum wir das immer noch machen. Und hello, Philly.
Oh, Gottes Willen. Hallo, Antonia.
Da? Wie ist es?
Wie ist es? Ja, ich sitze hier im Dachgeschoss und genieße, dass es heiß ist. Es ist ja diesen Sommer ab und an nicht ganz so heiß gewesen. Und ich habe jetzt gedacht, gestern noch habe ich so richtig schön geschwitzt und dachte kurz, so ein bisschen schön ist das auch, ab und an mal, dass es so warm ist, finde ich. Und darüber freue ich mich gerade so. Und,
habt ihr es warm bei euch? Was ist denn da los bei
was
euch?
Was ist denn da los? Wir haben es warm. Ja, wir hatten jetzt die letzten Tage über 30 Grad. Und dann ist es ja so, dass es immer recht schnell diesen Sommer gewittert. Ja. Und also wirklich früher, also die letzten Jahre, war es oft so, das staute sich an. Viele, viele Tage Hitze. Und dann irgendwann knallt es. Jetzt ist es eigentlich so, es ist heiß und knallt mittags. Das ist total neu.
Es geht schneller.
Das ist auf jeden Fall dieses Jahr, ich bin kein Meteorologe, ich will da gar nichts weiter drüber erzählen. Es ist einfach nur eine Feststellung, dass es häufig gewittert und dann kühlt es sich direkt wieder ab. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich eigentlich über diese 25 Grad, die wir sehr häufig haben diesen Sommer, ganz froh bin. Da ist mir erst bewusst geworden, wie unfassbar heiß die letzten Jahre waren, also auch in Berlin und so weiter, wenn man was vorhat, wenn man irgendwie das Verkehrsmittel wechselt, wenn man in die U-Bahn geht und dann wieder raus und rein und so, dass es eigentlich alles ganz schön widerlich war, die letzten Sommer. Und dieses Jahr ist es nicht so. Genau, so. Und das finde ich eigentlich ganz okay und ich glaube auch, dass die Natur sich ganz gut erholt hat, bei uns jedenfalls, durch den vielen Regen.
Ja, gut. Also da können wir jetzt lang drüber reden, gibt es Nach- und Vorteile, Vor- und Nachteile, aber wir haben hier ja auch einen sehr regnerischen Frühling und Sommer Anfang oder jetzt sind wir ja mitten im Sommer und so richtig Sommergefühle hatten wir, glaube ich, einmal, zweimal. Also ich finde schon hier in Köln, weil es eben so nass ist, würde ich mir schon mal wünschen, dass ein paar Tage hintereinander, es muss ja nicht 30 Grad sein, aber so ein Sommergefühl, oder was heißt Sommergefühl, das ist ja natürlich da, aber so ein 4-5 Tage, sagen wir mal 25, 26, 27 Grad. Und ich finde ja Gewitter auch schön, ich bin ja ein Gewitterlover, ich finde es ja irgendwie auch geil und ich kenne es auch nicht anders, in Köln ist ja immer Gewitter gewesen. Aber so ein bisschen mehr Sommerfeeling finde ich gar nicht schlecht.
Das verstehe ich total, verstehe ich. Vor allem mal so eine Woche am Stück wäre schön.
Ja.
Aber wir können uns das alles nicht wünschen. Ich spanne mal den Bogen zu den Vögelchen, wenn wir hier schon übers Wetter reden. Ich habe gerade gestern ganz brandaktuell in irgendeiner Fachzeitschrift gelesen, dass das erste Mal seit, ich glaube, 10 Jahren die Kraniche wieder mehr Bruterfolge haben durch die Feuchtigkeit, durch das nasse Frühjahr und dadurch, dass in den Senken, Kraniche brüten ja im Wasser, das Wasser lange steht, konnten also Prädatoren, also Füchse und so weiter, die Nester nicht so gut aufsuchen und die Eier oder die Babys klauen, bedeutet, dass das erste Mal seit 10 oder 15 Jahren die Bruterfolge bei Kranichen wieder aufwärts gehen. Also bedeutet, davor die Jahre waren die tatsächlich immer bei Null oder gingen abwärts. Was man gar nicht glaubt, weil man denkt ja, es gibt so viele Kraniche, gibt's auch. Die werden aber auch sehr alt, das heißt, es trügt. Wenn eben so ganz viele Kraniche irgendwo stehen, kann das sein, dass die alle seit Jahren keine Jungen mehr großgezogen haben. Gruftis sind. Was sind?
Gruftis.
Ja, genau. Und seit Jahren einfach keine Jungvögel mehr groß kriegen. Dasselbe Thema hatten wir beim Brachvogel ja in der letzte Woche, würde ich sagen.
In der Depri-Folge. Ja.
Genau. Mhm. Ja, das wollte ich nur sagen, dass
dieses viele... Aber das ist doch schön, das ist gut.
Dieses viele Wasser letztlich für die Vögel tendenziell gut ist, für die Bäume auch, die ja alle geschädigt sind, habe ich auch neulich gerade wieder gelesen, dass irgendwie in unseren Wäldern ich habe was aus dem Frankfurter Stadtwald gelesen, 98% der Bäume sind geschädigt. Scheiße. Wegen der Dürre hauptsächlich der letzten Jahre. So, wollte ich nur mal positiv sagen, dass du dich jetzt mal bitte ein bisschen zurücknimmst mit deinem Wunsch, dass du mal gerne ein bisschen Sonne hättest.
Ja, widerlich.
Ja, du sei mal recht. Nicht so egoistisch. Nicht so egoistisch.
Nee, das stimmt. Ich schäme mich jetzt auch. Aber ja, das sind erfreuliche Nachrichten mit den Kranichen. Das finde ich gut. Wie geht's denn sonst? Wie läuft es auf dem Hof? Was gibt's Neues?
Auf dem Hof. Auf dem Hof läuft es gut. Privat ist auch alles am Klappen. Wie intim soll ich werden? Ich beziehe die Frage. Ich werde ganz rot gerade. Ich beziehe die Frage jetzt mal auf die Vogelwelt. Zu der Vogelwelt gehören auch meine Laufenten. Mhm. Und da hat sich Nachwuchs eingestellt. Und ich kann es nicht anders sagen.
Ja.
Es ist leider das aller süßeste, was es auf der ganzen Welt gibt. Ein Tage altes Entenküken. Es ist fast nicht auszuhalten. So.
Nee, ich habe dir ja mal geschrieben, mein größter Wunsch wäre, so ein kleines, feines Kükchen in der Hand zu halten. Und da schäme ich mich natürlich auch wieder für diesen Wunsch. Aber ich muss auch sagen, es ist leider, was du mir schickst, die Fotos und so, kaum auszuhalten.
Es ist kaum auszuhalten.
Nee.
Und vor allem, ich nehme die ja nicht in die Hand, weil die so süß sind, weil die mögen das gar nicht. Die Laufenten sind viel scheuer als die Hühner übrigens.
Ja.
Und die Mutter ist viel mehr protective, was ich ja super finde.
Ja.
Die faucht auch immer so und springt einen richtig an, wenn man zu nahe kommt, finde ich super.
Ja.
Deswegen überhaupt, also man merkt richtig, dass die das gar nicht wollen. Bei den Hühnern ist es so ein bisschen.
Während die Hühner rufen, ist widerriger.
Genau. Und bei den, so, und dann nehme ich die natürlich nicht in die Hand und streiche die wie ein Blöder, das gehört sich nicht. Aber die Geschichte ist so, ich musste sie heute umziehen, umziehen, also nicht jetzt irgendwie die Bluse wechseln. Sie mussten umziehen, weil sie sind in einem großen Stall geboren, wo die anderen Enten auch drin wohnen. Oder da sind sie geschlüpft, weil da die Mama gebrütet hat. Und damit die jetzt nicht sofort alle rausrennen und von Elstern geholt werden zum Beispiel, was passieren kann, habe ich denen so einen kleinen Stall gebaut mit so einem, mit einem Dach drüber, also so ein Auslauf, wie so ein Gehege. Gehege ist ein richtiges Wort. So. Und da wohnen die drin, also um geschützt zu sein. Es sind jetzt drei Kleine und die Mama, die musste ich umziehen. Das bedeutet, ich musste sie blitzschnell fangen und das war nicht so einfach. Deswegen hatte ich sie kurz in der Hand und deswegen habe ich ganz kurz ein Foto gemacht. Mehr nicht, wollte ich nur mal kurz sagen, bevor ihr hier den Tierschutz vorbeischickt.
Wollen wir natürlich nicht, aber... Nein, aber wie sind sie denn? Also sie sind wahrscheinlich federleicht, ne?
Sie sind federleicht, also sie wiegen gar nichts. Und das Krasse ist, dieser Flaum, der ist nochmal ganz anders als bei Küken. Ich weiß gar nicht, der ist so ein bisschen länger. Sie haben auch viel mehr so eine Friese. Man will dadurch am liebsten so von hinten einmal nach vorne und dann hätten die vorne so, dann stehen die so ab. Die sind so, dieser Flaum ist, ich weiß gar nicht, warum der so krass ist bei denen, weil ich glaube, sie müssen noch leichter sein. Wahrscheinlich ja. Hm. Also man darf denen auch nicht jetzt schon irgendwie einen Eimer mit Wasser hinstellen oder so, also Eimer, nicht so einen Teich bauen, weil die am Anfang noch ertrinken würden, weil sich dieser Flaum so vollsaugt.
Ja.
Aber gleichzeitig sind sie ja so leicht, in der Natur sind sie ja auch sofort auf dem Wasser. Irgendwie, weiß ich nicht, egal, ich wollte nur nicht schuld sein, dass sie ertrinken, deswegen haben sie nur so eine ganz flache Schale. Und heute saßen sie direkt auch in dieser flachen Schale, das ist so krass. Die setzen sich dann da rein und fangen an so zu baden, es ist so ein Instinkt. Ich weiß gar nicht, und das ist leider das Allersüßeste, wenn diese Entlein dann anfangen zu baden und sich so freuen, nee, da klappst du ab.
Nee, also ich würde, jetzt kannst du nicht nochmal ein paar Videos machen?
Bitte? Ja, kann ich machen, aber
weil
die
das
sind
ist
eben,
wirklich, also ich
die sind jetzt, ja, die sind jetzt eben dann, ja, die sind in diesem Gehege, das sieht halt leider aus wie ein Knast, da kann man keine guten Videos machen, aber ich guck mal. Aber ja.
Aber das sind jetzt, ist ja auch der zweite Wurf, oder, also sagt man Wurf? Also es ist ja auch die andere Die andere Laufente hatte doch auch Küken,
ja,
oder?
Das ist deren Tante quasi. Hier okay. ist richtig Big Family Life. Und jetzt kommt noch der größte Knaller, den Erpel, also der Vater von den Ganzen. Ich muss leider ein bisschen lachen. Der wurde leider vom Fuchs geholt.
Nein. Und
ja, doch, egal. Ich lache, weil es ist so ein bisschen absurd, weil die Erpel sind ja auch ganz schön aggro. Und das kennen wir ja von Stockenten. Und man soll den Erpel sogar, wenn die Babys haben, trennen von den Babys, weil die manchmal aggro werden auf ihre eigenen Babys, ja. ihre Küken.
Ja.
So, und das ist so ein bisschen absurd, dass dieser Erpel irgendwie 2 Tage vor Schlupf vom Fuchs geholt wurde und seitdem ist hier gar kein Stress mehr und diese Enten, das sind Schwestern, die 3 Enten, die ich habe, haben jetzt halt ihre Babys und bilden hier so Family-Kindergarten. Das ist so süß. Und sonst
aber
hätte ich das alles...
Aber wie kommt das denn, dass nur der Erpel geholt wurde? Sind die nicht immer zusammen
nicht.
Unterwegs?
Ja, sind die, aber die sind auch immer ausgebüxt und waren leider sehr weit weg vom Garten.
Hm.
Und der Fuchs war eh krass dieses Jahr, der ist super nah gekommen, der hatte am Ende gar keine Scheu mehr.
Ach,
ja, ein wunderschöner Fuchs, aber natürlich bin ich etwas zwiegespalten. Der hatte gar keine Scheu mehr und ich habe dann auch mit dem Jäger gesprochen. Wir haben einen sehr, sehr netten Jäger, einfach um zu wissen, was da los ist. Und der meinte, ja, das hört jetzt auf, weil solange der Junge hat, ist der radikal. Der findet vielleicht auch nicht genug Mäuse. Mhm. Das hatten wir bei der Schleiereule in der Folge, das Thema, dass es tatsächlich Orte gibt, wo auf den Feldern weniger Mäuse sind als früher. Mhm. Und deswegen traut er sich, der muss sich das trauen.
Mhm.
Und der Jäger hatte recht. Der Fuchs kommt nicht mehr, weil die Jungen jetzt aus dem Haus sind. Also
ja. Das
heißt, die Gefahr ist gebannt. Mhm. Aber die Enten waren sehr weit weg von ihrem Zuhause, sind spazieren gegangen und der Erpel hat sich vielleicht auch schützend vor sie gestellt. Ich weiß es nicht.
Also dramatisch wäre doch.
Eigentlich eine sehr traurige Geschichte, aber ich habe sie jetzt extra erzählt, weil ich es irgendwie so unglaublich niedlich finde, wie diese Ladies hier jetzt mit ihren Entenbabys durch die Gegend latschen und so ein bisschen, das sind ja Schwestern und die haben jetzt Kinder und das hat irgendwie hat das was ganz, ganz Niedliches, wie die so hier ohne den Alten ganz gut klarkommen.
Voll süß.
Ja.
Schön.
So, das ist meine Entengeschichte. Und das ist das, was heute Morgen mein Herz erfreut hat, dass ich für 10 Sekunden diese kleine Ente in der Hand halten durfte. Genau. Und jetzt ist auf jeden Fall, bin ich den ganzen Tag glücklich.
Ja. Und das wäre ich auch. Das kann ich total verstehen.
Also ja. So und die anderen... Süßes. Und die anderen, die vor 4 Wochen geschlüpft sind, die kriegen jetzt schon Federn. Das ist auch so krass, wie schnell das geht.
Mm.
Die sind jetzt einfach, die haben einfach so, da kommt jetzt, dieser Flaum ist weg und da kommen jetzt Federn und die sind echt einfach jetzt schon groß. Aber ja, wenn man da wieder in die Natur guckt, das muss schnell gehen. Wir Menschen sind die einzigen, die 18 bis 37 Jahre brauchen, um klarzukommen.
Ja, das stimmt allerdings, meine Güte. Ja.
So, und jetzt aber genug von meinem Hof. Was ist in der großen Stadt los? Was ist in Köln los? Was gibt es für Vögel, die gerade mit dir im Hochsommer durch die Stadt fliegen?
Ja, also wir haben auch viele junge Vögelchen hier rumfliegen. Wir haben, also die sind schon natürlich flügge und unterwegs, aber viele Blaumeisen und Stieglitze, eine Riesenfamilie. Ich glaube, das sind jetzt 12, 13 Stück insgesamt. Und dann habe ich heute Morgen eine kleine Heckenbraunelle gesehen, wo ich mich total gefreut habe.
Ein Jungvogel?
Ein Jungvogel, glaube ich.
Ach, ja. Mensch.
Also winzig klein und
fein.
Und total süß. Dann haben wir ja auch Türkentauben hier und da habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich habe dir auch geschrieben, dass ich in letzter Zeit nur ein Tier sehe und ich mache mir immer direkt Sorgen und denke, oh Gott. Da habe ich auch am Anfang dieses Jahres gemacht, als nur eine Türkentaube hier war und ich dachte, oh Gott, der Partner oder die Partnerin sind wahrscheinlich verunglückt auf der Reise oder irgendwie dagegen oder gegen Fans. Also. Und dann am Ende habe ich 2 gesehen. Und mein Freund meinte auch, er hätte vor 3, 4 Tagen die auch noch zusammen gesehen. Also vielleicht sitzt sie oder er ja wirklich auf den Eiern oder auf den Jungtieren, keine Ahnung. Aber genau, und sonst ist hier viel los am Futterplatz. Es ist merklich ruhiger geworden in Köln, wenn man spazieren geht, das merke ich schon.
Die singen einfach nicht mehr, ne? Der Chorus ist nicht mehr da. Der große Chorus, Vogel.
Chorus. Der Chorus ist weg, aber ich muss noch mal einmal ganz kurz Respekt zollen für den Zilpzalp, der wirklich seit Anfang März, oder es ist ein armes Schwein, den niemand abbekommt, aber wirklich insgesamt Respekt für den Zilpzalp, der seit ungelogen den 15. März, glaube ich, habe ich ihn mir notiert, bis heute am Rumsingen ist. Und keine Ahnung warum, aber jetzt nicht nur in Köln, sondern im Allgemeinen ist mir aufgefallen, die sind schon zähe Sänger,
ja,
die zäh durchs Jahr singen, auch jetzt noch hört man sie hier und da. Sonst höre ich in Köln, muss ich sagen, oder sehe und habe auch sehr viele Singdrosseln gesehen. Ach, und schön. Gehört. Und erfreue mich auch sehr daran, die liebe ich ja sehr, die Vögel. Und ja, also es ist eigentlich, ich habe dieses Frühjahr viele, viele Anfragen und Nachrichten bekommen von gefundenen Jungvögeln. Gestern wieder mich 2 Stunden damit beschäftigt, weil aus Berlin ein junges Mädchen oder junge Frau mir geschrieben hat, es war eine Mönchsgrasmücke, denke ich. Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist, aber da wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, natürlich im Frühling und im Sommer finden wir viele Vögel, die vielleicht schon Gefieder haben und irgendwo rumsitzen. Da würde ich noch mal gerne sagen, erstmal beobachten und gucken, ob vielleicht die Elterntiere kommen und füttern. Und wenn das Tier benommen wirkt, dann vielleicht...
Ja.
Bei Facebook gibt es ja diese tolle Gruppe. Die müssen wir jetzt wirklich mal...
haben wir doch eigentlich schon, haben wir das nicht die letzten 3 Folgen erzählt?
Nee, aber egal. Haben wir nicht. Okay. Wir haben es erzählt irgendwann und wir wollten das mal posten und das schreibe ich mir jetzt auf, dass wir das gleich machen.
Ja, das machen wir.
Weil das, das finde ich wirklich eine hilfreiche Gruppe bei Facebook, also ja, für alle, die bei Facebook sind.
Wildvogelrettung, Notfälle oder so. Der letzte Grund, warum ich noch immer bei Facebook bin. Genau. Richtig. Und ich apropos, Stichwort Mönchsgrasmücke. Wir sind im Hochsommer und wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal sprechen und die nächste Folge aufnehmen, ist alles schon wieder ganz anders. Deswegen, ich habe beobachtet, wer gerade noch singt, ist, wie du schon gesagt hast, der Neverending Zilpzalp. Die Mönchsgrasmücke hat gestern nochmal so auf einmal, ich bin so durchs Dorf und auf einmal neben mir so,
ja, höre ich auch noch.
Richtig schön, also habe mich sehr gefreut, ist also auch noch da, klang aber so ein bisschen, als wäre es ein Versehen, also so, als jetzt nicht, klang jetzt nicht so, als wäre da jemand, der noch dringend irgendwie ein Weibchen sucht oder ein Revier verteidigt, sondern eher so, ja, ich bin auch noch da. Amseln in Berlin, hat mich sehr gefreut, wir haben ja so wenig Amseln hier auf dem Dorf, in Berlin war ich jetzt die Tage, liebe ich ja, wenn abends die Stadt etwas ruhiger wird und dann hört man auf einmal nicht mehr die Autos, sondern man hört tatsächlich eine Amsel.
Ja,
das auch noch da und natürlich Mauersegler, aber let's face it, auch nur noch ein paar Wochen. Naja, ich will jetzt nicht traurig werden, aber ja, es ist ruhiger geworden. Und es liegen viele Federn rum, die Mauser beginnt und das ist mir aufgefallen. Ich habe wirklich Mäusebussard, Turmfalke, ich habe richtig schöne Federn gefunden. Entweder ich bin im Moment so, dass ich mehr auf den Boden gucke als sonst, aber ja, es beginnt die Zeit der Mauser, auch deswegen wird es ruhiger, weil das für die Vögel sehr kräftezehrend ist.
Ja, ja klar,
genau.
Die ziehen sich jetzt zurück, ne?
Die ziehen sich jetzt um. Ja. Ja, und ein letztes noch zum Thema Mauser. Ich war paddeln im Spreewald vor 2 Wochen, glaube ich. Und es ist jedes Jahr wieder so krass. Die Stockentenmännchen, die Erpel, sind größtenteils schon im Winterkleid. Und das finde ich immer richtig doll. Weil die sehen dann ja fast aus wie Weibchen. Nur der Schnabel unterscheidet sich noch. Die behalten einen gelben Schnabel, die Erpel. Und manchmal noch so einen leichten Grünschimmer und so weiter. Die sehen schon anders aus als Weibchen, aber wenn man nur flüchtig guckt, sehen die sich sehr ähnlich.
Ja.
Und das ist krass, das zeigt eben auch ganz klar an, die Brutzeit ist vorbei. Wir müssen uns jetzt nicht mehr hier schön präsentieren. Und das ist mitten im Juni passiert. Also Vögel denken da ein bisschen anders als wir. Jetzt, wo wir die hoffen, dass der Sommer kommt und alles nochmal schön ist, für die ist eigentlich jetzt das Größte durch.
Das
die
ist wichtigste, der Soll getan.
Ja, die wichtigste Zeit des Jahres, genau. So, sollen wir mal über die Vogelart sprechen, über die wir sprechen?
Ja, natürlich.
Schöner Satz. Und da finde ich es eigentlich auch ganz, mir ist aufgefallen, dass wir, also anders gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute über den Drosselrohrsänger sprechen. Wir haben nämlich noch nie über Rohrsänger gesprochen, was ja sehr, sehr viele, es gibt mehrere Rohrsängerarten bei uns. Und als ich Drosselrohrsänger damals, glaube ich, auf den Zettel schrieb, dachte ich, es wäre einer der häufigeren, er ist auch häufiger, aber es wäre der häufigste und er wäre überall. Mhm. Turns out, es ist voll die
wir
ostdeutsche Art.
Eine Depression.
Nein, dem geht's viel besser als dem Brachvogel. Ich wollte nur sagen, turns out, er hat seinen Verbreitungsschwerpunkt voll im Osten mal wieder. Und deswegen dachte ich aber, der wäre halt, singt in jedem Schilf. Und jetzt muss ich natürlich feststellen, stimmt nicht. Und du in Köln. Und jetzt kommt wieder die Frage, hast du den überhaupt schon mal gehört? Gesehen?
Ja, ich habe ihn, gehört, ich habe ihn auch gesehen, aber weil ich eben in Berlin gelebt habe, 12 Jahre. Und ich habe ihn tatsächlich an den Seen rund um Berlin gesehen.
Okay, hast du recht. Mhm. Stimmt, das kann sein. Ich habe mich eigentlich gefreut, oder ich habe den Drosselrohrsänger, glaube ich, damals aufgeschrieben, weil er hat so eine markante Stimme. Die Rohrsänger sind so unterschiedlich, anders gesagt, die Rohrsänger sehen sich alle sehr ähnlich und in ihrem Verhalten auch ähnlich. Und es ist ganz schwer, sie auseinanderzuhalten, optisch. Und der Drosselrohrsänger ist der einzige, den man optisch und akustisch von den anderen sehr, 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 sehr gut unterscheiden kann. Also so ein Anfänger-Rohrsänger. Und deswegen wollte ich über den sprechen, weil der eben ein bisschen anders, also der hat eine sehr markante, tiefe Stimme. Ist der größte Rohrsänger bei uns, deswegen auch Drossel.
Genau. Soll ich ihn das mal abspielen? So, dann können
ja,
wir
mach
uns
doch
direkt mal.
Warte, stopp, ich will ihn erst vormachen. Es gibt ja wenige Vögel, die ich vormachen kann. Ja?
Okay, dann mach mal.
Also die Ringeltaube wissen wir ja, dass ich das sehr gut kann.
Ja, das
und jetzt,
stimmt.
Und jetzt musst du sagen, ob ich auch den Drosselrohrsänger kann. Ja. Achtung. Karre, karre, krieg, krieg, kö, kö, kö. Karre, karre, krieg, krieg, kö, kö. Karre, karre, krieg, kö, kö, krieg, krieg. Karre, karre, karre.
Oh Mann. Ja, also ich finde, du hast auf jeden Fall die, wie sagt man das, die Melodie hast du drin. Ich weiß nicht, ob da im Hinteren war so ein bisschen so eine quakige Geschichte, die würde ich
okay.
dann... Ne? Aber sonst hast du es gut gemacht, aber die Taube ist immer noch top.
Oh Mann, ich dachte, ja gut, okay, dann mach doch mal jetzt.
Ja, ist schon süß, muss ich sagen.
Ja, und er hat eben dieses sehr, also die Rohrsänger klingen teilweise ähnlich, aber singen höher. Und der Drosselrohrsänger, das kann man, finde ich, sich eben gut merken, weil er auch der größte Rohrsänger ist und deswegen trägt er auch den Namen Drossel in sich. Und da freue ich mich, dass man sich so ein bisschen was merken kann. Diese tiefe Stimme, die ist eigentlich ziemlich charakteristisch, ne?
Genau, und ich denke auch, man kann ihn eben am besten erspähen im Schilf, ne? Weil er eben was größer ist und meistens oben sich hinsetzt und guckt und ist schon ein sehr schöner Vogel, finde ich, der so ein bisschen so einen witzigen, ja, oder frechen Eindruck macht, weil vorne die Federchen immer so ein bisschen abstehen, ne? Also er wirkt immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Also wenn man den so beobachtet, ne? Und das finde ich schon, sehr schöner Vogel, ich sag mal, was ist das, bräunlich, grau-bräunlich, Unterseite eher heller.
Eigentlich genau so, wie Schilf aussieht.
Ja.
Also ich finde, also Rohrsänger sind im Allgemeinen perfekt angepasst an das Leben in Röhrichten. Also dieses braune Röhricht hat ja auch oben diese Blüten oft, ne? Also und das ist genau diese Farbe, irgendwie sogar die Form.
Ja.
Deswegen ist er perfekt getarnt. Also er ist nicht unbedingt leicht zu entdecken, aber durch diese laute Stimme, wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man natürlich ihn ungefähr orten. Und ich finde es auch so toll, wie die am Röhricht sitzen. Also immer diese leicht lässige Seitwärtshaltung so. Dass sie sozusagen, Vögel an sich sitzen ja meistens auf einem waagerechten Ast und die eigentlich immer an einem senkrechten Ast.
Ja, ja.
Das finde ich auch cool. Ich lese mal vor, was Paris Vogelbuch sagt.
Ja,
oder
sehr
nicht?
Gerne.
Drosselrohrsänger. Acrocephalus arundinaceus. Länge 19 cm. Also das ist fast, ja, drosselgroß, ne?
Mhm.
Ach so, Entschuldigung. Fast drosselgroßer Rohrsänger. Gleicht in der Färbung einem Teichrohrsänger, hat aber einen deutlichen Überaugenstreif, grau getönte Kopfseiten und einen kräftigen Schnabel. Gesang ähnlich dem des Teichrohrsängers, aber weit härter, gröber und dunkler. Motive rau knarrend, werden zwei- bis dreimal wiederholt. Pass auf. Karre, karre, krick, krick, krök, krök, krök. Sag ich doch. Rufe hart, kreck oder arg. Lebt in größeren Schilfbeständen und anderen Röhrichten. So. Genau.
Ja, ich meine, ich glaube, das Letzte besagt schon, warum es in NRW wenige dieser Vögel noch gibt. Und wir sind eben hier sehr viele Menschen in Nordrhein-Westfalen und die Seen und die kleinen Wasserstellen, die sind also wirklich übervölkert von Schwimmen, Wassersport und viel Schilf ist einfach beseitigt worden, muss man sagen, und röhrig. Da gibt es einfach nicht mehr genug Lebensraum. Oder zu wenig. Und ich habe auch gelesen, dass der Drosselrohrsänger dann doch sensibler ist, was Störungen anbelangt, als zum Beispiel ein anderer Rohrsänger. Und deswegen gibt es hier in der Gegend auf jeden Fall sehr, sehr wenige noch.
Ja, es gibt ja, also zum Beispiel der Teichrohrsänger, Entschuldigung, der Sumpfrohrsänger. Mhm. Der Sumpfrohrsänger ist, glaube ich, unser häufigster Rohrsänger und der lebt sogar in hohen Brennnesseln in der Nähe von feuchten Ecken und so weiter. Also der ist hat sehr super viel anpassungsfähig. Genau, sehr. Und der Drosselrohrsänger eben nicht.
Ja.
Der braucht eben dieses Schilf und vor allem, ja, wie ich gerade vorgelesen habe, so weite Schilfbestände. Und du hast völlig recht, wenn man jetzt mal in Brandenburg zum Beispiel an die Seen fährt, da ist man ja teilweise im Hochsommer an irgendwelchen Seen alleine.
Ja.
Und das ist ja so geil, also muss ich auch...
Das ist wirklich jetzt, super schön.
Das
von
ist
Berlin
so krass.
Rum ist ein riesen Plus.
Mhm. Ja, und wenn man da noch ein bisschen weiter fährt, also nicht irgendwie so, dass es... Also alles, was gut mit der S-Bahn erreichbar ist und so weiter, ist natürlich voll im Sommer. Aber wenn man so ein bisschen weiter fährt, hast du wirklich so viele Waldseen, die tatsächlich alleine da liegen. Und das ist wirklich ein riesiger Segen. Und dort gehört für mich dieser Gesang auch total dazu. Vor allem auch manchmal nachts, also oder früh morgens, früh abends, wenn man mal irgendwie zelten war oder eine Freundin von mir, die hat dort so ein Wochenend-Bungalow in so einer Bungalow-Siedlung im Wald. Super schön. Auch jetzt noch. Das ist ein Gesang, der auf jeden Fall auch zum Sommer gehört, nicht nur zum Frühling. Denn Rohrsänger im Allgemeinen sind ganz ausgesprochene Sommervögel. Die kommen erst spät zurück und überwintern tatsächlich auch in Afrika. Also die haben auch genau, die haben auch weite, weite Zugstrecken.
Irre, ne? Ich finde, also ich sage das ja immer, aber so ein Vogel, wenn man sich vorstellt, diese 12 Stunden, die wir mit dem Flugzeug brauchen, dass er dahin fliegt und dass er überhaupt noch zurückkommt, immer wieder, muss ich sagen, für mich ein Wunder der Natur.
Ja, total.
Und was ich auch wirklich schon gelesen hatte in einem Buch, und zwar in dem Buch Ornis, weiß nicht, du kennst das ja auch, ne?
Ja.
Von dem Josef H. Reichholf, wirklich ganz tolles Buch für diejenigen, die so ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen. Und was ich damals schon total interessant fand, dass die Kuckuck, also dass der Kuckuck sehr, sehr gerne sein Kuckucksei bei dem Drosselrohrsänger reinlegt. Und ich fand das so interessant, warum gerade dieser Vogel, und ich hatte dann irgendwann mal gelesen, dass die Eierfarbe sich gleicht, aber es ist ja wohl so, dass der Kuckuck seine Eier sozusagen anpasst an die Vögel, wo er das dann reinlegt. Also es gibt auch andere andersfarbige Eier. Und dann habe ich mich gefragt, warum denn gerade der Drosselrohrsänger? Und dachte, dass ich da nochmal nachlese. Das habe ich aber vor dieser Folge leider nicht mehr geschafft. Deshalb dachte ich, ich frage dich nochmal. Weißt du vielleicht, warum das gerade der Vogel war?
Also ich habe die Stelle in dem Buch nicht gelesen, aber ich glaube zu meinen, oder ich leite es mir mal her, der Drosselrohrsänger ist eben groß und der Kuckuck ist ja noch viel größer.
Ja.
Und es ist natürlich ja für den Kuckuck auch besser, ungefähr das anzupassen. Mhm. Er muss ja auch irgendwie an das Nest kommen, dieses Kuckucksweibchen, was ja so groß ist wie eine Taube eigentlich. Mhm. Und da sind natürlich wahrscheinlich so die Nester und Zugänge zu so einem Drosselrohrsängernest das Glück dem Kuckuck dort vielleicht häufiger als irgendein versteckter kleiner Vogel. So, ja. Das ist so ein bisschen meine Herleitung, die ist nicht wissenschaftlich fundiert, aber das ist auch so ein bisschen das, was ich oft gesehen habe, wenn man sich mal YouTube-Videos anguckt, dann sind diese klassischen Videos vom Kuckuck, wo man sieht, wie das Kuckucksküken die Eier der...
größer ist.
Ja, die sind eh geil, ja. Aber die Eier, wenn das Kuckuckskind schlüpft, dann nimmt es ja alles auf den Rücken, was es berührt und schmeißt es über den Nestrand. Das ist ja super krass.
Aber nee, das ist aber sowieso das Ganze, also wenn man sich den Kuckuck an sich und wie auch der weibliche Vogel abpassen muss, wann das Ei gelegt wird, damit das überhaupt nicht von dem, ich sag mal, Würzvogel nicht rausgeschmissen wird. Boah, das ist so interessant. Da kann ich jedem, deshalb habe ich auch das Buch nochmal genannt. Kann man natürlich auch im Internet. Es gibt auch einen ganz tollen Beitrag vom Deutschlandrundfunk darüber.
Es gibt auch eine ganz tolle Folge über den Kuckuck vom Podcast Gut zu Vögeln.
Ich wollte jetzt keine Eigenwerbung wieder machen, aber es ist wirklich super interessant, finde ich.
Genau, und wenn man sich mal diese ganze, also wenn man das mal sich im Internet anguckt, in meiner Erinnerung, ich habe mir lange kein Video vom Kuckuckskind von dem Verhalten mehr angeguckt, sind das oft Rohrsänger. Rohrsänger und Bachstelzen.
Ja, genau.
Und ich glaube, beim Drosselrohrsänger liegt so ein bisschen an der Größe, schätze ich mal. Also auf jeden Fall. Und im Westen, ich meine, bei euch wird es jemand anders sein, weil da gibt es den nicht mehr so häufig. Ich möchte kurz was vorlesen zur Bestandsentwicklung. Und zwar habe ich nämlich das ganz interessant gefunden im Atlas deutscher Brutvogelarten. Das ist ein großes, großes Standardwerk, wo über Jahre die Bestände erhoben wurden, analysiert wurden. Und ein kurzer Abschnitt zur Bestandsentwicklung des Drosselrohrsängers in Deutschland. Der Drosselrohrsänger weist in Deutschland langfristig einen stark rückläufigen Bestandstrend auf, der bis in die 1980er Jahre anhielt. Die kurzfristige Bestandsentwicklung verläuft jedoch leicht positiv. Ab den 50er, 60er Jahren, verstärkt aber erst in den 70er Jahren, waren in ganz Mitteleuropa starke Rückgänge zu verzeichnen. Und jetzt kommt's, vor allem durch Gewässerausbau und Verschmutzung sowie durch Eutrophierung verschwanden Schilfbestände von Still- und Fließgewässern und damit geeignete Bruthabitate. Eutrophierung, dieses Wort, möchte ich kurz drauf eingehen. Und zwar ist es so, wenn zum Beispiel durch die Landwirtschaft, die ja oft an Gewässer angrenzt, ja, ist ja ganz logisch, wenn neben dem See ein Acker ist, werden Nährstoffe eingebracht, zum Beispiel Gülle. Ich reiße das jetzt mal ganz kurz an. Wenn das verstärkt passiert und dann das in die Seen sozusagen einsickert, einfließt, dann haben diese Seen und die Gewässer haben dann so viele Nährstoffe, dass dort nicht mehr so viele Pflanzen wachsen. Ja. So. Und dann passiert es eben, dass gewisse Pflanzen zurückgehen. Und das ist dem Drosselrohrsänger wahrscheinlich besonders im Westen ist ihm das zu Schaden gekommen sozusagen.
Absolut.
Und es passiert und schon nämlich sehr dann früh. Genau. Und es passiert tatsächlich irgendwann diese Verlandung passiert irgendwann auch, dass solche kleinen Gewässer nur noch mit Schilf zuwachsen und dann aber auch verschwinden. Das kann auch passieren. Das heißt, es kann passieren, dass kleine Gewässer, die früher irgendwie eigentlich offen waren, komplett mit Schilf zuwuchern, was dem aber auch nichts bringt, wenn sie dann komplett verschwinden und keine Gewässer mehr sind. So, das heißt, da ist sehr, sehr viel passiert damals in den, bis in die 70er Jahre hinein. Und das ist ein Grund auch, warum die Bestände so zurückgegangen sind. Aber leicht positiv sagt dieses Buch auch, nur leider breitet er sich ungern aus, habe ich gelesen. Das bedeutet, die Bestände gehen dort hoch, wo er eh schon lebt. Also bei uns. Und es dauert eben, bis er vielleicht irgendwann wieder neues Areal besiedelt. Das ist so ein bisschen...
Der Drosselrohrsänger, genau.
Blöd.
Das ist bei der Art wahrscheinlich dann eben schon standorttreu. Ne?
So ist
und
das.
Er braucht ja auch eine, soweit ich das verstanden habe, eine gewisse Fläche. Er kann jetzt nicht nur in so einem kleinen Bereich, sondern er braucht eine bestimmte Fläche, um also von dem Lebensraum.
Ja, er braucht eben viel Röhricht und es muss trotzdem noch Wasser vorhanden sein. Also es gibt ja auch Schilfbestände irgendwo an Stellen, wo dann gar kein Wasser mehr ist. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Aber es bringt ihm nichts, wenn kein Wasser mehr da ist, weil er eben auch von den Insekten lebt, die eigentlich dort am Wasser vorkommen.
Ja, ja.
Genau.
Haben wir denn schon über das Nest gesprochen überhaupt?
Nein, nee, ne? Mach doch
haben
mal.
Wir noch gar
mach
nicht
doch
gesagt.
Mal.
Ja, also von Mai bis Juli brütet das Mäuschen. Das darf ich nicht, so darf ich nicht sagen. Das ist also wirklich nicht professionell. Brütet der Drosselrohrsänger. Und das Nest ist so in einem Schutz, im Röhricht. Ne? Und dann ist das eben zwischen so Schilfhalmen befestigt. Ja. Und das finde ich auch so schön. Also es ist verschiedene, ich sag mal, 10 Schilfhalme. Und in der Mitte hat dann der Drosselrohrsänger dann sein Nestchen und das ist dann schön geschützt in diesem Schilf eingebettet, was auch wieder ein Grund ist für jeden, dass ich sage, bitte, wenn ihr an einem See seid oder unterwegs oder mit einem, wie heißen die nochmal, diese Boards, Stand-Up-Paddle-Board, einfach nicht zu nah an die Schilf und an diese Ufer rennen daran oder am schlimmsten noch da durchwarten und sowas, weil da sind eben die Stellen, wo die Vögel auch brüten und dann keine Chance haben, sich zu entfernen oder abzuhauen. Ne?
Und da muss man auch mal wieder sagen, dieses Nest, es gibt ja solche Nester und solche Nester.
Ein schönes Nest.
Es gibt Nester von der Straßentaube, das sind 3 Zweiglein.
Nein, oder nur eins.
Nur eins.
Ich habe doch mal diese eine Straßentaube bei mir bekommen, die hat ungelogen einen Ast da hingelegt, so einen kleinen, und daneben das Ei. Und ich dachte, Alter, geht's doch, voll genau. Die Attrappe.
Ja, genau. Also es gibt solche und solche Nester. Ja. Und diese Drosselrohrsänger-Nester, das sind schon richtige Kunstwerke. Und ein Mensch würde das im Leben nicht hinbekommen. Das ist wirklich irre, dass die so... Ja. Die sind ja gewebt zwischen die einzelnen Röhrichtstängel. Und das finde ich schon krass. Ich meine, so ein Amselnest ist schon schön, aber das ist dann in so einer Astgabel und dann wird das da so reingeruckelt. Ne? So kann man irgendwie noch verstehen. Aber dass man sich da hinsetzt und das ohne Hände, sorry, aber nur mit dem Schnabel.
Unglaublich.
So webt und... Also das ist schon wirklich unglaublich faszinierend. Wirklich.
Ja, und da macht auch wieder Sinn, dass sie wirklich einen Lebensraum benötigen, der sozusagen intakt ist, wo eben auch viel Schilf ist, was nah aneinander und nicht zu weit auseinander wächst, weil sie müssen ja diese Schilfrohre, sagt man das, müssen sie ja auch so weben, dass das Nest dazwischen kann und nicht nach unten fällt. Ne?
Genau.
Echt interessant.
Und eben auch große Schilfbestände, was wir jetzt schon oft gesagt haben, aber damit das nicht zu sehr am Rand ist, damit da nicht die Störungen so groß sind. Ne? Ja. Also es reicht jetzt nicht so ein Gartenteich mit 3 so Stängeln. Das ist schon super wichtig für die. Ja, also ein kleiner, unscheinbarer, brauner Vogel, der aber sehr viel auf dem Kasten hat, muss man jetzt mal sagen. Also wirklich, wirklich irre. Also dieses Nest, guckt euch das mal an, ist einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich möchte noch eine Sache sagen, und zwar... zur Kultur übergehen vielleicht.
Ja, bitte nur eine.
Vielleicht wolltest du das auch sagen.
Nö, sag mal.
Naja, du bist ja hier die Kulturdezernentin aus diesem Podcast. Es gibt ja verschiedene Theorien, wo der Satz Schimpfen wie ein Rohrspatz herkommt. Ich habe extra recherchiert und es wird am häufigsten dem Drosselrohrsänger zugesprochen oder der Rohrammer. Die Rohrammer ist ja nah verwandt mit der Goldammer, lebt auch im Schilf. Haben wir übrigens auch noch nicht drüber gesprochen.
Nee, stimmt.
Aber es wird eben sehr häufig auch dem Rohrsänger und dann vor allem dem Drosselrohrsänger zugesprochen, weil der natürlich, dieser Gesang, hat ja etwas Schimpfendes, etwas Zeterndes.
Ja.
Das heißt, wir kommen nicht umhin, das jetzt hier mal zu benennen. Es ist ja nicht immer ganz klar, diese alten Namen von Vögeln sind nie so ganz klar, wer damit gemeint war. Irgendwann wurde das ja vereinheitlicht, aber man hat regional früher eben zu Rohrsängern Rohrspatzen gesagt. Da war ja auch gar kein, wenn du auf dem Land gelebt hast als Bauer oder Fischer, da gab es ja gar keinen Wissenschaftler, der irgendwie gesagt hat, nee, das ist aber ein Drosselrohrsänger, es war einfach ein Rohrspatz. So. Und das ergibt auch Sinn, weil ist eben auch grau, braun, sitzt im Rohr und ist so am Meck, 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 Meck. So.
Ja, macht total Sinn. Von Weitem kann man den auf jeden Fall für einen Spatz oder spatzenähnlichen Vogel sehen, klar.
Genau, und ich finde auch, dass dieses Schimpfen gut passt. Das ist zwar ein wunderschöner Gesang, den ich auch mit Sommer am See verbinde, aber es hat auch was Schimpfendes, also, oder? Findest du nicht?
Ja, absolut. Ist ein harter, so ein bisschen mechanisch klingender Gesang auf jeden Fall. Süß und schön und passt auch zu diesem Vogel und passt auch irgendwie zu der Gegend.
Ja.
Aber ist schon, ist auf jeden Fall eigenwillig.
Genau.
Ja. Und bevor wir jetzt weitergehen in die Kultur, möchte ich uns beide noch einmal bitte darauf hin, dass wir nicht vergessen, ein Bild mal zu posten von einem Kuckucksjungen und einem Drosselrohrsänger, als Würzvogel, weil das sind wirklich unglaublich interessante Bilder und super lustig, weil dieser Jungvogel einfach gefühlt dreimal so groß ist wie der Würzvogel. Das zum einen und dann, dass wir das Video vom Stefan Schulz, was ich ja schon bei Instagram einmal gepostet habe, dass wir da nochmal einen Beitrag zu machen. Weil dann sieht man diesen Vogel wirklich sehr schön in dem Lebensraum und in der, da wo er wirklich lebt. Und vielleicht kann sich jeder dann auch mal ein Bild machen, wo man vielleicht nicht das Stand-Up-Paddel reinschwingt.
Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich mir auch aufgeschrieben, machen wir. Und wo du gerade Stefan Schulz sagst, das ist übrigens ein toller Kameramann, mit dem haben wir auch die Doku über die Stare gemacht. Und da sage ich nur ganz kurz, für alle, die nicht auf Social Media unterwegs sind, dass unsere Doku über die Stare, Kamera Stefan Schulz, am 29. Juli abends um 18 Uhr irgendwas auf Arte kommt. So, Ende der
Donnerstag. Genau, 18 Uhr.
29. Juli. Unser Film über die Stare und da hat Stefan Schulz die Kamera gemacht und von dem ist auch dieses schöne Video über den Drosselrohrsänger, was man bei YouTube sich angucken kann, wenn man nicht auf Social Media unterwegs ist.
Ja, super schön. Mhm.
Das war der Exkurs, so.
Das war ein Exkurs, richtig.
Na, dann Exkurs mach ich jetzt zu den Staren, genau.
Dann mache ich jetzt weiter mit der Kultur, wir haben ja schon angesprochen, Rohrspatz passt auf jeden Fall gut. Ich glaube auch, dass es von diesem Vogel kommt. So viel mehr gibt es von meiner Seite, was jetzt zum Beispiel Malerei etc. und sowas anbelangt, nicht. Okay, aber aber ich habe mich entschieden, ein schönes Lied zu spielen, was jetzt auch nicht nur auf den Drosselrohrsänger abzielt, aber es ist von Billie Eilish, die wir, glaube ich, noch nicht gespielt haben in diesem Podcast, von ihrem neuen Album Hit Me Hard and Soft, was wirklich, kann ich sagen, ein sehr gutes Pop-Album ist. Ich war immer mit Billie Eilish, warum, weiß ich nicht, aber habe ich mir nicht so oft angehört und war auch nie so ein riesen Fan oder so, obwohl ja viele junge Leute voll auf sie abfahren. Aber dieses Album, was 2024 rausgekommen ist, ich glaube vor einem Monat oder zwei, ist wirklich ein sehr gutes Album. Und da ist ein Lied drauf, das heißt Birds of a Feather, was so viel heißt wie wir kommen vom gleichen Schlag, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt, so. Ist wirklich ein sehr schöner Popsong, total süß und den spiele ich jetzt gleich und wir können auch leider heute nicht ziehen, weil ich bei meinem Freund bin und das Döschen hier nicht habe.
Das Magic-Döschen.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich nochmal einfach ein paar Vögel hier aufschreiben und würde dann hier ziehen oder wie wollen wir da verbleiben?
Ich finde, wir haben jetzt ein paar Mal hintereinander gezogen und wir sind auch durchaus nach all den Jahren so mündig, dass wir einfach uns überlegen, worauf wir nächste Folge Lust haben, oder?
Okay, ja, lass uns das
sehen. Weil ich kann jetzt nicht so, ich kann jetzt nicht so spontan irgendwelche Vögel aufschreiben. Es ist ja auch so, um das nochmal kurz zu betonen, wir haben ja auch irgendwie, wir gehen ja auf die 80 zu, auf die Folge 80.
Und, nee, warte mal, 80? Wirklich?
Oder bin ich jetzt verrückt geworden?
Nee, wir sind doch bei... Ja, doch, stimmt, scheiße. Wir sind bei Folge 74 jetzt.
Ja, also ich übertreibe, krass. Aber wir gehen natürlich auf die 80 zu. Damit will ich nicht sagen, dass wir keine Vögel mehr haben zur Auswahl. Mhm. Aber es fällt eben nicht so leicht, sofort welche jetzt hier mal aufzuschreiben. Es gibt noch unglaublich viele Vogelarten. Also das, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Aber lass uns doch vielleicht das einfach in Ruhe machen, oder?
Ja. Ja, wir machen das und wir werden das bei Instagram dann veröffentlichen, ja. Für die, die bei Instagram sind. Und für die, die nicht bei Instagram sind, die lassen sich überraschen.
Lass dich überraschen. Oh Mann, ey. Ich finde, unser Podcast würde noch ein bisschen mehr so ein paar Jingles vertragen. Dass man ab und zu so, weißt du?
Philipp, aber, ganz im Ernst, das würde auch voll zu uns passen. Wir müssen
Du bist doch jetzt hier die absolute Technik-Queen. Du schneidest doch unseren Podcast immer zusammen. So, kannst du dir nicht so ein paar Jingles hinlegen? Das wäre so geil. Also
das
wirklich.
Das wäre so geil.
Also nee, auch vor der, bevor wir zur Kultur gehen.
Aber ich weiß nicht, wie es geht.
Ja, okay, komm, dann machen wir einen Volkshochschulkurs und dann kriegen wir das hin. Erstmal machen wir weiter wie bisher.
Ja. Wir machen jetzt erstmal so weiter. So, und jetzt über Billie Eilish nochmal ganz kurz. Super, super Frau. Ich habe mir ein bisschen was durchgelesen über sie, weil ich sie ja, wie gesagt, nicht so gut kenne. Sie ist eine totale Tierrechtlerin, setzt sich für Nutztiere total ein, setzt sich gegen Pelz ein, was ich ganz toll finde. Und ist da auch wirklich konsequent, ist seit, ich glaube, 4 Jahren vegan. Ach Quatsch, was rede ich? Seit 10 Jahren vegan. Und ist da auch sehr öffentlich und versucht auch wirklich auch.
Und sie ist ja auch erst 20 oder so.
Mit denen sie arbeitet. Ja, die ist ja, ich glaube, 21 ist sie. Ist eine tolle Person, die sich für gute Dinge einsetzt, wie auch. Ich sag mal, die LGBTQ, so, habe ich was für LGBTQ2? Naja, auf jeden Fall für die, für einfach ein offenes Dasein, offenes Leben, liberal, tolle Person, finde ich.
Und hat natürlich eine mega, mega Fanbase, also unfassbar, die auch alle alles tun würden für Billie. Und deswegen, wir brauchen auf dieser Erde solche Role Models. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin unglaublich dankbar, dass jemand mit so einer Reichweite, sagt man ja heutzutage, das so nutzt, wie du es gerade beschrieben hast. Wirklich.
Ja, absolut.
So. Absolut. Ganz,
wir
ganz
brauchen
wichtig.
Mehr Billies auf dieser
ja.
Welt.
Ja, und es gab doch irgendwie, die hat doch in Berlin vor ein paar Jahren mal so ein Selfie gepostet auf irgendeinem Stein oder an irgendeiner Stelle. Und jetzt war sie neulich spontan wieder dort. Und da waren 100.000 Fans auf einmal. Ich habe nur so ein Video gesehen, wie da ihre Groupies reihenweise in Ohnmacht gefallen sind, weil sie mit denen dann so Selfies gemacht hat und so weiter. Ja. Also wirklich, das sind wirklich Mega-Fans. Das heißt, wenn so jemand sagt, ich arbeite nur mit denen und denen zusammen, aus denen und den Gründen, das kann so viel bewirken, das ist wirklich
absolut,
toll.
Absolut, ja. Absolut, ist eine coole Socke. Und hier kommt also Birds of a Feather. Und Philipp, bis ganz bald, Küsschen, mach dir einen schönen Tag und wir sprechen uns.
Mach ich gehe jetzt mein Entchen, meine Entchen angucken. Bis dann.
Ach ja, die Kleinsten.
Tschüss. Forever, but if it's forever
shame.